willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe. Wir sind heute in der Syngenio-Niederlassung in Bonn und zu Gast ist bei mir heute Jonathan Latzel. Jonathan, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vielleicht zum Einstieg einmal ganz kurz ein kurzer Abriss zu deiner Person. Wer bist du und was machst du so?
Jonathan Latzel, du hast es schon gesagt, Gründer und Geschäftsführer der Weltenmacher GmbH, eine Beteiligung der Syngenio. Und ich bin eigentlich im Herzen Ingenieur und Musiker, beides, und habe dann trotzdem den falschen Weg genommen und nochmal Management gemacht. Also völlig zwischen den Welten, zwischen geschäftlichen und Zahlen, genauso wie auch den künstlerischen und musischen bewege ich mich.
Cool. Und ja, dann vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zur Weltenmacher GmbH. Was genau macht ihr? Welten, nehme ich an.
Wir machen Welten, wir machen Lernwelten. Mhm. Und das in Form von Videospielen, die mit VR, Virtual Reality Technologien zum Einsatz kommen. Bedeutet also, ich setze mir ein solches Headset, VR-Headset auf, ich begebe mich dann in eine ganz andere Welt und in der erlerne ich Sachen. Man kann das ein Stück weit auch verstehen wie ein Flugsimulator, aber eben für ganz andere Bereiche. Und wir haben uns da auf einen Bereich konzentriert, wo die Sicherheit ähnlich wichtig ist wie in Flugzeugen, und zwar den Bereich der Medizin.
Okay.
Also ein Flugsimulator für die Medizin und, um noch spezifischer zu sein, für die Dialyse.
Mhm. Okay.
Und darauf konzentrieren wir uns bei den Weltenmachern, daran entwickeln wir gerade und haben dort schon die ersten großen Erfolge feiern können.
Cool. Seit wann gibt es euch?
Uns gibt es seit März 2017, nach ungefähr einem halben Jahr Vorgründung. Der Vorgründung haben wir da offiziell ganz hier gleich um die Ecke uns zum Notar begeben und gesagt, das Abenteuer wagen wir gemeinsam.
Und wie ist so dein erstes Fazit nach den zwei Jahren? Macht immer noch Spaß, immer noch die...
Auf jeden Fall. Ich lerne jeden Tag tierisch viel dazu. Mhm. Man startet sowas ja, weil man glaubt, man weiß, was man vorhat und man weiß, wie man es umsetzt. Mhm. Und dann merkt man doch, dass ganz, ganz viele Dinge sich im Prozess dann wirklich erst herauskristallisieren. Und das beginnt in der Produktentwicklung, das geht aber weiter bis hin zu Konstellationen im Team, auf die man dann eingeht und schaut, dass man da das Bestmögliche eben zusammenfügt. Und genau diese Sache ist für mich dann auch als, oder in meiner Rolle als Geschäftsführer, so eine Sache, wo ich wirklich täglich Dinge entdecke, an denen ich wachse, und deswegen freue ich mich darauf.
Also. Ja, sehr cool. Als ich das erste Mal von dem Thema gehört habe im Zusammenhang von Syngenio, dann natürlich war ich auch sofort positiv angetan von der Idee, die ihr halt hatte, weil ich bin halt selber auch Gamer und Spieler und ich kenne das VR-Thema und hatte entsprechend dann auch schon mal die Gelegenheit, solche Sachen zu testen und dann aber auf die Idee zu kommen, die ja eigentlich ja, so simpel wie genial ist, zu sagen, hey, das macht irgendwie viel mehr Sinn, wenn wir da auch Lernanwendungen für bauen, weil gemäß des Mottos, je mehr Sinne ich einbeziehe, desto besser bleibt es hängen. Und gerade bei so Sachen wie, du hast es gesagt, der Flugsimulator oder jetzt eben bei euch der Dialyse, sind es ja durchaus Sachen, wo es durchaus mal Sinn macht, das zu probieren, bevor es am Ernstfall, am echten Menschen oder im echten Flugzeug getestet wird.
Ja.
Von daher war ich da sehr angetan von. Wo ist dieser Geistesblitz entstanden? Wie kam es zu dieser Idee?
Tja, da haben wir eine Sache umgesetzt, die wir dem Elmar Borgmeier von der Syngenio eigentlich zu verdanken haben. Mhm. Und zwar haben wir in einem der ganz frühen Meetings hier mal ist der Begriff Vision des Monats gefallen. Und ich sage ja, ich lerne dazu, das heißt, bei solchen Dingen versuche ich aufmerksam zuzuhören und bin jemand, der das versucht dann auch ganz pragmatisch in ja, unserem Sinne dann sich zu nutzen zu machen.
Ja.
Und bedeutet also, wir haben erstmal diese Begrifflichkeit Vision des Monats mit Inhalt gefüllt und haben monatlich gute Ideen evaluiert, geprototyped und dann bewertet und geschaut, inwieweit lohnt sich das, inwieweit wollen wir da weiter vorstechen. Und genau aus dieser Vision des Monats heraus ist im September, Oktober des Jahres 2017 die Dialyse entstanden. Und wenn man dann zwei Wochen später in der ersten Klinik sitzt mit einem Prototypen und einem da schon eigentlich alles aus den Händen gerissen wird und die Leute unbedingt machen wollen,
okay,
dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg und sollte da weitermachen. Mhm. Und insofern, der geniale Geistesblitz des Gründers oder so, den gibt es für mich gar nicht, sondern es ist eigentlich eine stetige Weiterentwicklung und irgendwann hat man sich in die richtige Richtung entwickelt und so ist es auch mit der Dialyse passiert.
Sehr schön, sehr cool. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt auch schon erste Erfolge feiern können. Was habt ihr denn da bisher so erreicht?
Also das Wichtigste für uns ist, dass wir schon jetzt merken, welcher Gamechanger da eigentlich bei uns gerade entwickelt wird für Patienten. Mhm. Und das ist der wichtigste Erfolg, dass wir nämlich mit Tests, mit Patienten, mit Feedbackgesprächen, mit denen einer Evaluation, die wir gemacht haben, haben wir wirklich zeigen können, dass das für die einen enormen Mehrwert hat, Lernmotivation steigert, die Sicherheit erhöht, grundsätzlich auf unterschiedliche Lernthemen, Lerntempi auch eingeht und dass der Nutzen so enorm ist für eine Gruppe, die per se, weil sie eine Krankheit hat an der Stelle, extrem benachteiligt ist. Mhm. Das ist für uns der größte Erfolg. Dass dann nebenher, wenn man so ein, ja ich sage jetzt, nenn es mal dankbares Thema sich auch ausgesucht hat, was eben diesen Impact-Faktor hat, wenn man sich so ein Thema vorgenommen hat und sich dann nebenher plötzlich unterschiedliche Pressestellen melden, die fragen, wie können wir nicht mal irgendwie einen Artikel über euch schreiben, liebe Weltenmacher, dass wir dann zu Konferenzen eingeladen werden, wo wir sprechen, dass wir Awards gewinnen, so das sind alles schönes, ist alles schönes Beiwerk, aber der eigentliche Sinn in dem, was wir tun, liegt darin, den Patienten helfen zu können. Ja.
Wunderbar. Und um nochmal kurz darauf zurückzukommen, vielleicht für ein bisschen Kontext, wie muss ich mir das Programm konkret vorstellen? Also ich setze die Virtual Reality Brille auf, wo bin ich dann, was mache ich in dem Programm genau?
Man setzt die Brille auf und ist dann eigentlich wieder zurück in einem Szenario, was man aus der realen Welt kennt. Und zwar sieht man um sich herum, jetzt in dem Beispiel der Perinonealdialyse, das ist eine Dialyseform, die ich daheim machen kann, also in meinen natürlichen vier Wänden, in den gewohnten vier Wänden. Man findet ein solches Setting auch in der virtuellen Welt wieder. Es gibt also einen Schreibtisch, es gibt irgendwie ein Bücherregal, eine Lampe, einen Blick nach außen. Und auf diesem Schreibtisch sind angeordnet die einzelnen Elemente, die man braucht für die Durchführung dieser Heimdialyse. Mhm. Also ich habe da einen Dialysatbeutel, dann habe ich da etwas, das nennt sich eine Disk, da stellt man bestimmte Sachen ein zur Dialyse. Dann sehe ich ein kleines Käbelchen, wo ich weiß, das ist der Katheter, an den ich mich gleich anstöpseln muss. Und genau diese Dinge, die man auch aus der realen Dialyse kennt, die haben wir virtuell nachgebildet. Mhm. Und dann gibt es ein ganz, ganz spannendes Element, und zwar gibt es einen, der dich schult, einen Trainer.
Okay.
Und dieser Trainer ist ein fliegender Computerbildschirm, der dich ein bisschen entertaint, der dich motiviert, der klatscht. Und das Allerwichtigste aber, er versteht, was du da zu tun hast, welchen Regeln dieses Ganze folgt, welchen physikalischen Regeln, aber auch welchen Regeln des Drehens, des Stöpselns, in welcher Reihenfolge. Er kennt all diese Regeln und er weiß deswegen, an welcher Stelle du Lernbedarf hast, weil du Fehler machst und wo er dich unterstützen muss und an welchen Stellen er dich laufen lassen kann, weil er weiß, das läuft schon ganz sicher.
Okay.
Und dieser intelligente Tutor, der ist zentraler Bestandteil unserer Anwendung, weil er sorgt dafür, dass die Leute individuell lernen und nicht jedes Lernerlebnis gleich ausschaut, also ich mache immer 1, 2, 3, 4, 5,
sehr gut,
sondern dass er schaut, der Jonathan hat jetzt aber Schwierigkeiten bei Schritt 3, dann starten wir doch heute mal direkt mit Schritt 3 und danach macht er zur Sicherheit nochmal 1 bis 5, wenn er den Schritt 3 dann kann.
Cool. Und das ist, glaube ich, ja dann auch einer der wesentlichen Unterschiede zwischen, du hast es gerade ja selber schon gesagt, zu den klassischen Lernprogrammen, die immer nur nach Schema F durchlaufen und es ist für alle gleich und ich glaube, das ist dann auch einer der Faktoren, die für die Anwender letztendlich dann ja auch zur Motivation erheblich beitragen, wenn sie genau das bewusst oder unbewusst mitkriegen, dass der intelligente Tutor eben versteht, wo er nochmal einhaken muss, weil dann kommt diese Interaktivität ja ganz anders zur Geltung. Ne?
Du hast jetzt ein wichtiges Stichwort gesagt, Interaktivität. Also ich würde sagen, insgesamt sind es drei wichtige Elemente, die wir in unseren Lernanwendungen berücksichtigen. Das erste und eins der wichtigsten ist der intelligente Tutor, also ein Lehrer, der auf das individuelle Lernverhalten eingeht.
Ja.
Der zweite, und deswegen nutzen wir diese Technologie, ist die Immersion. Mhm. Das ist das Abtauchen in eine andere Welt. Es beschreibt dieser Begriff Immersion, kommt eigentlich aus der Chemie, wie sich zwei Flüssigkeiten vermischen und daraus ein neues Element entsteht. Mhm. Immersion bedeutet, ich ziehe die Brille auf und ich denke wirklich, ich bin an einem ganz anderen Ort. Und das dritte Element, und das ist das, was du gerade in Verbindung mit dem intelligenten Tutor genannt hast, das ist die Interaktivität.
Ja.
Und das ist essentiell, weil es jedes, also unsere digitale Trainingslösung von jeder anderen digitalen Trainingslösung elementar unterscheidet, weil ich interagiere so natürlich in dieser Welt, wie ich das ansonsten nur in der echten Welt mache. Also ich kann Dinge greifen, werfen, leeren, zusammenstöpseln und all das mache ich wirklich mit zwei Händen, die ich sehe und die dann diese Dinge, diese Interaktion durchführen. Und alle virtuellen Gesetze sind den natürlichen Gesetzen nachempfunden, auch physikalischen Gesetzen. Also Dinge fallen runter, wenn ich sie fallen lasse und sind dann verunreinigt und ich muss sie wegschmeißen, meine Hände wieder desinfizieren und mir einen neuen Connector nehmen und mit dem weitermachen. Und das ist essentiell für das Lernen und vor allen Dingen auch essentiell für das Verständnis, welche Qualität eine solche Software hat. Weil genau diese Simulation unterscheidet es von einem klassischen Web-based Training, anderen E-Learning-Formen, wo ich eben Interaktion nur darüber habe, weil ich weiterklicke oder ein Häkchen setze oder, weiß ich nicht, mal Pause drücke auf einem interaktiven Video. So, und das hat alles seine Berechtigung, aber nicht, wenn es um sehr praxisnahes Lernfeld geht. Und genau da setzen wir.
Ich kann mich daran erinnern, Anfang Februar war die Kickoff-Veranstaltung von Syngenio und einer deiner Kollegen war da und der hat so ein bisschen darüber berichtet, eben wie man sich das Tool vorstellen muss, was ihr da genau eben alles macht. Und auch, und das fand ich dann sehr spannend, so ein paar Key-Learnings, die ihr daraus gezogen habt, so Sachen wie: Am Anfang hatten wir keine Geräuschkulisse der Straße implementiert, aber wenn das Fenster auf war, dann fühlten die Leute sich hinterher irgendwie immer so, irgendwas hat halt gefehlt, konnten es aber auch nicht benennen, bis wir realisiert haben, der Sound der Straße fehlt. Und das sorgt schon dafür, dass diese Immersion, du hast es gerade genannt, nicht vollständig vorhanden ist. Oder dieses Anwender versuchen grundlegend erstmal alles zu werfen, was sie irgendwie in die Finger kriegen. Und da war es eben dann auch wichtig, dann zu symbolisieren, das klappt. Und noch so ein paar Dinge mehr, die er da genannt hat. Ich versuche mich gerade noch an ein, zwei Sachen zu erinnern. Genau, Türen war auch noch so ein Stichwort, das er genannt hat. Wenn eine Tür eine Klinke hat, dann versuchen die Leute auch immer da durchzugehen. Also war die Lösung dann, eine Klinke einzubauen, die dann halt eben abziehbar ist, um zu signalisieren, hier geht es nicht weiter. Also fand ich sehr, sehr interessant, das so mitzukriegen, mit was für Kleinigkeiten in Anführungsstrichen man sich dann beschäftigen muss, womit man am Anfang ja überhaupt gar nicht rechnet. Und wie komplex es dann aber auch eigentlich ist, dem Anwender wirklich dieses Gefühl von Immersion und von Eintauchen in eine andere Welt zu geben. Ne?
Ja. Du sprichst den Vortrag von Chris Knott an und ich habe viel Gutes über diesen Vortrag gehört und ärgere mich umso mehr, dass ich nicht da war.
Mhm.
Es stimmt, es gibt ganz, ganz viele Sachen zu lernen. Wir betreten ein neues Feld, es ist unbekanntes Terrain und das ist mit auch das Wichtigste, was wir uns jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren aufgebaut haben. Und zwar über ständige User-Tests und Feedback zu realisieren, welche Ansätze funktionieren und welche funktionieren nicht.
Ja.
Und warum funktionieren bestimmte Dinge nicht, wie können wir sie verbessern, damit wir doch das Ziel erreichen, was wir uns gesetzt haben. Und das Ganze haben wir dann jetzt in den letzten Monaten gebündelt und auf unterschiedlichen Ebenen zu Frameworks, nennen wir das, oder weiß nicht, kann man auch Bibliotheken nennen, Methoden, Vorgehensweisen, also es ist so ein ganzer Mischmasch an unterschiedlichen Dingen, die wir da gebündelt haben. unterschiedliche Frameworks, nenne ich es jetzt mal, haben wir das Ganze zusammengeführt, damit wir langfristig die Kosten, die hinter so einer Entwicklung stehen, reduzieren können, weil wir eben nicht mehr so viel ausprobieren müssen, sondern einfach unsere feststehenden Systeme schon haben und dann auch aus der Dialyse auf andere Bereiche, sowohl in der Medizin, aber auch auf andere Bereiche in anderen Industrien, Flugsimulator, wo kommt der her, aus der Luftfahrt, und das ist natürlich auch eine Industrie, da können solche Systeme auch wieder zurück hingehen. Was sind diese Frameworks, die wir da entwickelt haben und wo dann so Dinge wie die von unserem Programmierer Chris beschriebenen Dinge mit eingeflossen sind?
Ja.
Das sind einmal didaktische Frameworks, also es geht darum, wie bringen wir eigentlich in diesem neuen Medium etwas bei, wie erreichen wir unsere Lernziele. Da haben wir Vorgehensmodelle gewählt, da wissen wir Do's and Don'ts und ja, haben da einfach jetzt sehr klare Ansätze, die dann auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fundieren. Und das sind unsere methodisch-didaktischen Frameworks. Dann haben wir darüber hinaus ein User Interface und User Experience Framework. Wir wissen sehr genau mittlerweile, wie Leute in der virtuellen Welt interagieren mit Gegenständen, mit Lernkontext, den ich habe, mit, aber auch mit Schrift und Menüs und so weiter und so fort. Und all diese Elemente fließen zusammen zu auch einem, ich würde es jetzt mal Best Practice nennen. Und dieser Best Practice, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir den haben, weil wir nämlich zeigen haben können, dass unser Ansatz an der Stelle es schafft, Leute zu trainieren, die technikaffin, genauso wie völlig technikunaffin sind, die 6 oder 86 sind. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Nutzergruppen bei uns drin gehabt.
Cool.
Und haben zeigen können, dass das, was wir tun, für all diese unterschiedlichen Nutzergruppen funktioniert. Und in dem Moment, wo du einen 86-jährigen Herrn drin hast, der in der Anwendung gut klarkommt, dem du nicht mehr hättest ein Smartphone geben können, weil das Abstraktionslevel auf dem Smartphone größer für ihn ist, klicken und swipen, größer für ihn ist, als Dinge in der virtuellen Welt greifen. In dem Moment wissen wir, okay, da haben wir was sehr richtig gemacht und wir sind sehr froh, dass wir dieses Framework haben.
Cool.
Das dritte Framework, was wir entwickelt haben, das ist technischer Natur. Da geht es um die Implementierung, so ein Stück weit auch unser Software-Design und immer wiederkehrende Funktionalitäten, die wir zur Verfügung stellen müssen.
Ja.
Da beginnt es auch mit dem Thema Greifen, Werfen und so weiter und so fort. Da geht es aber auch um die Umsetzung, wie wird denn, wie werden denn einzelne Lernschritte abgebildet und was sind da wiederkehrende Pattern, die wir in einzelne Funktionsbibliotheken übersetzen können und dann je nach Lernanwendung wieder hervorholen und einfach nur noch adaptieren. Und auch das ist wichtig, weil natürlich dieser initiale Programmieraufwand dadurch reduziert wird, durch diese wieder nutzbaren Komponenten.
Ja.
Und ja, all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, mit dem intelligenten Tutor, den ich vorhin schon beschrieben habe, führen dazu, dass man dann ein System hat, von dem wir dann wirklich sagen können, wir kommen vom Flugsimulator, aber wir schaffen die Demokratisierung des Flugsimulators, weil es nämlich mittlerweile zu Kosten möglich ist, wo sich das dann auch ganz andere Bereiche leisten können.
Ja, ja. Sehr cool. Und du hast es gerade schon angesprochen, auch der Gedanke, dann irgendwann über die Dialyse hinaus zu expandieren. Habt ihr da schon konkrete Bereiche im Auge oder seid ihr gerade noch in der Phase der Fantasie wieder, im Sinne der, wir überlegen mal, was wir uns da grundlegend so vorstellen können, oder
wir sind ja weiterhin noch ein sehr junges, junges Team und mittlerweile mit sehr gefestigten Strukturen und einfach einem klaren Aufteilung auch und klaren Rollen im Team. Eine Sache, die man als Startup aber immer hat, ist, dass man weniger Ressourcen zur Verfügung hat, als die man bräuchte, um alle Dinge, die man so machen möchte, zu tun. Bedeutet also, Hauptregel für uns ist Fokus, Fokus, Fokus. Und mit zu diesem Fokus gehört, dass wir uns gerade sehr auf diesen medizinischen Bereich konzentrieren. Nichtsdestotrotz ist es so, dass das, was wir da tun, hat ein enormes Potenzial für andere Industrien. Ich habe die Luftfahrt vorhin genannt, es gilt aber auch für die Stahlindustrie. Das Ganze ist in der Automobilindustrie, in dem Bereich von jeglichen praxisnahen Schulungsszenarien, hat das ein enormes Potenzial. Und ich glaube, speziell das, was wir gelernt haben in der Dialyse und weil wir so tief vorgestoßen sind in die Dialyse,
ja,
das hat einen Mehrwert für eine ganze Menge an unterschiedlichen Firmen und Trainingsszenarien. Jetzt sage ich Fokus, 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 und trotzdem sehe ich riesiges Potenzial für andere Bereiche. Was ist also unsere Strategie dahinter? Mhm. Wir machen Fokus, 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 bis jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte unbedingt, 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 was können wir denn machen, wie kommen wir dann hin? Und genau das ist dann so ein Stück weit die ein kleines bisschen opportunistische Haltung, weil wir an den Mehrwert glauben, weil wir glauben, dass wir mittlerweile diese feststehenden Komponenten haben, die man schnell auch auf andere Szenarien adaptieren kann, sind wir sehr offen, sind jetzt aber selber gerade nicht in der Lage, alle Projekte parallel voranzutreiben, sondern müssen dann schauen, wir konzentrieren uns auf die Medizin.
Klar.
Und wenn da was kommt, dann sprechen wir sehr gerne.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen zu dir als Person. Du hast eingangs erwähnt, du kommst eigentlich eher aus der Ingenieurs- und Musikerrichtung und hast dich dann noch mal für Management entschieden. Einfach Interesse halber, was hat dich denn dazu gebracht?
Was hat mich dazu gebracht? Also vielleicht noch mal kurz eingeordnet, was ist dieses Ingenieur- und Musiker-Ding?
Ja.
Ich komme aus einer Musikerfamilie, bin also mein ganzes Leben lang mit Musik umgeben gewesen und habe dann schlussendlich einen Studiengang belegt, der nennt sich Diplom Ton und Bild Ingenieurwesen, was man da studiert hat, und das findet zur Hälfte an der Hochschule Düsseldorf und zur anderen Hälfte an der Musikhochschule Düsseldorf statt.
Okay.
Also ich habe den ganzen schönen künstlerischen Teil machen dürfen und dann noch den ganzen Nerdkram, also wirklich von Komposition bis hin, der künstlerische Teil bis hin dann zu Physik, Elektrotechnik und Programmieren.
Und alles dazwischen.
So, habe ich alles und alles dazwischen habe ich machen können. Mhm. Und ich habe immer eine sehr große Gründungsaffinität gehabt. Ich habe das erste Mal eigentlich mit 16 schon damals dann die eigene Band gemanagt und da Dinge vorangebracht. Ich habe dann auch während des Studiums nochmal gegründet und darüber viel Erfahrung gesammelt. Ich habe irgendwann zum Ende meines Studiums ein großes Lernprojekt, da kehrt auch dieser Education-Teil, kehrt da wieder, habe ich initiiert, wo es um die Vermittlung von Musik ging und das im Rahmen einer sehr innovativen Webplattform, wo man in die unterschiedlichen Perspektiven eines Orchesters springen kann und dann mit Twitter-Länge etwas über das Instrument und den Musiker, dem man da gerade folgt, quasi in Twitter-Länge was lernt. Also da merkst du jetzt schon, Technologie,
ja,
Musik und Education, das kommt an der Stelle schon zusammen.
Ja, ja.
Und dann habe ich gedacht, jetzt will ich aber erstmal raus aus der Uni und will ein Stück weit arbeiten und habe dann auch im Medienkontext gearbeitet, habe TV-Studios gebaut als Projektmanager, Verantwortlicher, und ja, war eine spannende Welt beim ZDF, beim RBB gewesen und extrem viel gelernt darüber, wie man Großprojekte mit vielen, vielen Millionen Umsatz innerhalb Zeit, Kosten und Umfang realisiert bekommt und an welchen Stellen das vielleicht auch manchmal nicht klappt.
Ja.
Und genau diese Learnings waren für mich essentiell, auch jetzt in meiner weiteren Tätigkeit als Geschäftsführer, eben zu schauen, dass wir unsere Dinge auch auf die Straße bringen. Da habe ich viel mitgenommen aus diesen knapp 2 Jahren Berufserfahrung, die ich dann zwischen den unterschiedlichen Lernphasen für mich selber sozusagen hatte.
Ja.
Und dann war aber auch ausgelernt. Sozusagen Projektmanagement war für mich klar, das ist eine spannende Zeit, um sich weiterzuentwickeln. Aber da habe ich mich nicht ewig gesehen und Gründungsinteresse war da. Ich habe dann das große Glück gehabt, ein Gründungsstipendium zu bekommen und das hat mir ermöglicht, dass ich noch mal ein Jahr lang in London studieren gehen kann. Und dann habe ich da Innovationsmanagement studiert, eine gute Zeit gehabt, ganz, ganz viel gelernt, viele Leute kennengelernt.
Spannendes Thema. Ja, cool. Dann hast du ja auch definitiv einige Stationen schon hinter dir und auch eine große Bandbreite an Themen, die du da mitbringst. Hast es ja auch selber schon angedeutet, sicherlich ja dann auch etwas, was dir im Leben des Geschäftsführerseins durchaus hilft, wo du ja grundlegend auch ein bisschen generalistisch unterwegs sein musst, als dass du den ganzen Scope zumindest mal einigermaßen verstehen musst, um überhaupt auch sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Ne? Von daher ist es, glaube ich, so ein klassisches Beispiel von, man merkt dann irgendwann im späteren Verlauf, warum sich das auszahlt, was man früher alles so gemacht hat. Ne?
Ja, das ist eine sehr spannende Sache, die du ansprichst, weil man natürlich, du hast es gerade gesagt, Generalist. Mhm. Ich bin Generalist. Und zwar durch und durch. Ich bin ein sehr guter Musiker. Trotzdem habe ich nicht zu der 0,5% Spitze gehört, die es in die Orchester oder als Solisten schaffen und auch schaffen wollen. Mhm. Ich bin ein ordentlicher Ingenieur. Ich bin kein herausragender Ingenieur. Lass mich bitte keine Brücken bauen. So, dass da hört es auf. Mhm. Und trotzdem sind all diese Sachen super wertvoll gewesen, um einen Teil zu dem beizutragen, was dann meine heutigen sehr, auch sehr weitgreifenden Aufgaben so ausmacht. Und eine der wichtigsten Aufgaben, die ist, dass man natürlich auch mit Menschen spricht und Dinge auf den Weg bringt.
Ja.
Und ja, wenn man mit Musikern zusammenarbeitet, sind das andere, als wenn man mit Ingenieuren zusammenarbeitet und wenn man mit BWLern studiert.
Ja.
Und wenn man diese Zeit aber für sich nutzt, indem man da die Leute sehr gut kennenlernt und weiß, was sie antreibt, dann lernt man daraus, wie man auch jetzt in dem eigenen Team die richtigen Weichen stellt, um was zu erreichen. Mhm. Und das sind dann die besten Grundvoraussetzungen, die man schaffen kann. Und ab dann muss man ein paar Sachen auch laufen lassen und sich dann auf die ganzen anderen Dinge noch konzentrieren, die man auch noch so vor der Brust hat.
Ja.
Aber für mich sehr wertvolle Erfahrung gewesen. Und deswegen bin ich mittlerweile auch, und das ist das, was du ansprichst, ne? Wann hat man eigentlich den Moment, wo man dann rückblickend sagen kann, ja, das war alles richtig. Mhm. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, das war alles sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig für mich, diesen Weg, den ich gegangen bin. Obwohl jetzt vielleicht der ein oder andere Recruiter in einer großen Beratung würde sagen, oh, sie haben aber einen exotischen Lebenslauf, Herr Matze. Und das ist aber für mich in Ordnung, weil das, was ich tue, braucht diesen exotischen Lebenslauf und ich bin sehr froh, dass ich ihn habe.
Das glaube ich auch. Und abgesehen davon, klassische Lebensläufe haben auch genug Leute, von daher braucht es auch ein paar, die mit exotischen Lebensläufen dagegen halten. Ne?
Ja.
Und dann entsprechend auch, aber meine ich ganz ernst, auch diese andere Art von Perspektive dann manchmal da reinbringen. Also das ist ja dann auch durchaus gewinnbringend, weil, wie du schon gesagt hast, die Menschen sind alle unterschiedlich. Und wenn du halt 10 Leute aus derselben Kategorie vom selben Schlag da rein nimmst, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass du relativ schnell eine Einigung erzielst, weil alle derselben Meinung sind, aber du hast halt eben die Gefahr, dass nicht alle Aspekte hinreichend beleuchtet worden sind.
Ja.
Ne?
Und von daher, Konsens ist nicht immer.
Konsens ist zwar schön, aber nicht das Einzige, was beachtet werden muss. Ne?
Ja.
Genau. Nun ist das ganze Thema Startups gründen ja seit ein paar Jahren auch, hat es an Bedeutung gewonnen und es gibt immer mehr davon und auch in Deutschland ist es ja so, gerade auch durch die Fintech-Welle, dass da in den Jahren ab 2010, 11, 12 sich ja durchaus was geregt hat. Es heißt öfters mal, dass es hier in Deutschland anstrengender ist zu gründen als anderswo. Wie hast du als jemand, der diesen Gründungsprozess ja vor noch nicht allzu langer Zeit dann durchlaufen hat, wie hast du das so erlebt? Ist es so oder ist es eigentlich alles gar nicht so schlimm? Und die Behörden sind sehr hilfreich, habe ich auch schon mal gehört, weil die immer ganz hyped sind und sich freuen, wenn mal jemand mit was Neuem um die Ecke kommt. Wie war das so für euch?
Also du hast gerade gesagt, das ganze Thema Gründung hat in Deutschland in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen.
Ja.
Ich möchte ganz frech behaupten, an Qualität verloren.
Okay.
Und das an den Stellen, wo wir uns zu sehr am amerikanischen Gründungsmodell und Vorgehen orientieren und zu wenig auf die eigenen Qualitäten achten. Mhm. Bedeutet also, ich spreche hier ganz kritisch das an, was in diesen ganzen TV-Sendungen Höhle der Löwen oder was auch immer als Gründungsideal transportiert oder als Gründungsnarrativ transportiert wird. Mhm. Dem bin ich gegenüber sehr kritisch. Mhm. Wenn wir uns anschauen, was wir in Deutschland als Gründergemeinschaft oder auch als Gründungsnation, weil wir haben hier immer den sehr starken und auch langfristig denkenden Mittelstand gehabt.
Auf jeden Fall, ja.
Was wir hier sehr gut können, ist, dass wir nachhaltige, gute Lösungen denken und entwickeln. Also wirklich so dieses Made in Germany, Ingenieursland, das ist eine Sache, die hier gut funktioniert. Was wir lernen können aus dem Silicon Valley, aber auch aus Tel Aviv oder London, ist, dass wir das Ganze besser verkaufen. Mhm. Also schon früher, bevor wir die allumfängliche, beste Ingenieurslösung gedacht haben, kann man schon früher mal rausgehen und ausprobieren, was hat man denn da eigentlich vor,
ja,
und wertvolles Feedback bekommen, um dann wirklich die richtige Lösung für das richtige Problem mitzubringen. Das ist eine Sache, die können wir hier lernen, die haben wir auch vermehrt gelernt. Also an der Stelle hilft uns der Hype sogar. Mhm. Was uns hier fehlt, ist an manchen Stellen immer noch Kapital. Mhm. Und das befindet sich auch in der Änderung, aber zum Beispiel konzentriert sich das Kapital immer noch sehr deutlich dann doch in den großen Hubs. Und da sprechen wir über London, Paris und Berlin.
Ja.
In Europa sind da die spannendsten Startups? Ich glaube nicht ausschließlich. Nee. Und genau die Sache ist eine Sache, die würde man sich wünschen, dass die einfach noch, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass Geld noch leichter zu haben ist. Das ist irgendwie, das sorgt dann auch nicht für Qualität, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber dass die Zugänge sich nochmal anders gestalten und dass vielleicht nicht nur in den Hubs geschaut wird, wo sind denn spannende Startups, sondern auch wirklich in zum Beispiel im Rheinland, wo auch ganz, ganz viel passiert. Jetzt hast du gerade die Behörden angesprochen und so grundsätzlich, wenn man an Behörden denkt, dann denkt man vielleicht auch noch an die IHKs, die in dem Kontext unterwegs sind und dann die jetzt entstehenden Startups-Hubs. Da gibt es den Ruhr-Hub, da gibt es den Digi-Hub, Digital-Hub und so weiter und so fort. Da sind viele, viele sehr spannende Ansätze mit bei und sehr engagierte Leute, die an der Stelle auch die Startups unterstützen. Manchmal fällt es noch ein bisschen schwer, die Dinge auf die Straße zu bringen. Mhm. Und da müssen wir Startups uns aber auch selber fragen, an welcher Stelle sind wir denn in der Verantwortung, damit zu helfen. Weil im Endeffekt, die ganzen Netzwerke, die sich da so auftun, die sind nur so gut, wie man sie dann eben auch bespielt.
Klar.
Und da muss man sich als Gründer immer kritisch hinterfragen, an welcher Stelle tut man das schon erfolgreich genug und an welcher Stelle muss man das besser machen.
Ja, genau. Also du hast jetzt den Punkt der Hubs angesprochen, ist etwas, was ich passiv eben auch mitbekommen habe. Ich habe lange Jahre bei der Comdirect Bank gearbeitet und die hatten im Innovationsmanagement, wo ich auch mal ein paar Monate zu Gast gewesen bin, immer auch den sogenannten Fintech-Radar und machen regelmäßig eine Studie dazu, was passiert eigentlich gerade irgendwie wo in den verschiedenen Bereichen des Landes, insbesondere dann im Bereich Fintech, lässt sich natürlich aber auch extrapolieren auf andere Branchen. Ne? Und da war genau dieses Problem im Prinzip die überwiegende Mehrheit in Berlin, dann kam ein bisschen abgeschlagen halt noch so ein bisschen Frankfurt, München, Hamburg und dann war die Luft auch schon sehr dünn.
Ja.
Und selbst in Hamburg, das kann ich ja nun als am besten beurteilen, weil ich daher komme, ist es halt so, dass es eben mit Abstand eben erst Berlin nachfolgt und jetzt nicht zu den Städten gehört, wo man jetzt unbedingt diese Fintech-Kultur erwarten würde, obwohl da eben auch versucht wird, was zu machen, indem da so eine Fintech-Week stattfindet und ein Startup-Meetup und hast du nicht gesehen. Von daher kann ich das gut nachvollziehen, was du gesagt hast, dass sich da vielleicht auch im Sinne des Hypes ein bisschen zu sehr auf die schillernden Namen und die leuchtenden Reklamentafeln, hätte ich jetzt fast gesagt, konzentriert wird. Mhm. Und ähnlich wie in allen Bereichen es sich da auch lohnt, mal einen zweiten Blick so ein bisschen links und rechts zu riskieren und mal zu gucken, was man da noch alles so findet. Ne?
ein befreundeter Gründer von mir aus dem Ruhrpott, der hat es mal sehr treffend auf den Punkt gebracht. Und zwar meint er, naja, so ein bisschen Gründen im Pott ist halt auch scheiße. Was will er damit sagen? Mhm. Dieses ganze Abenteuergründung, das ist eine ganz anstrengende Sache für den Gründer und für alle drumherum. Und wie gesagt, ein Abenteuer, ein risikoreiches Unterfangen. Mhm. Und da hat man dann, also die Arbeit hat man überall, egal ob man jetzt in Berlin in einem Startup-Loft hockt oder irgendwie im Pott in Industriegebäude, die Arbeit bleibt an dir hängen, du hast was zu tun.
Ja.
Man hat dadurch, dass man sich nicht nur auf die großen Städte konzentriert, sondern dass man vielleicht auch guckt, was geht denn im Rheinland, was geht denn im Ruhrpott, hat man aus Gründersicht ein paar Nachteile. Also Kapital haben wir gerade drüber gesprochen, auch Zugang zu Personal und Talenten ist natürlich ein Stück weit ein anderes. Also in Berlin habe ich direkt eine viel internationalere Belegschaft, als ich das vielleicht bei mir dann in Düsseldorf ein Team aufbauen kann. Mhm. Aber ich habe auch Chancen. Ich werde ganz anders wahrgenommen. Also die Weltmacher in Berlin wären eins von wahrscheinlich 500 Startups, die irgendwas mit VR machen. Mhm. In Düsseldorf gibt es auch eine sehr starke VR-Szene. Deswegen kann man jetzt in dem Bereich sagen, ja, so schillernd, ne, dass der schillerndste Fisch im Teich, der muss man auch da erstmal werden. Aber erstmal sind es weniger und man kann sich wesentlich schneller ein sehr klares Profil für sich selber erarbeiten, sodass die ansässige Industrie, gerade im B2B-Kontext, super wichtig, dass die versteht, ach, das bekommen wir bei den Weltmachern. Mhm. Und wenn man dann sich jetzt nochmal anschaut, wo sind denn eigentlich die großen Firmen, wenn man im B2B-Kontext zum Beispiel unterwegs ist und Erfolg haben möchte?
Ja.
Naja, dann findet man die Chemie im Rheinland, dann findet man die Automobilindustrie im Süden, dann findet man die Hidden Champions im Sauerland. Wenn ich da in Berlin hocke, dann fahre ich ja 5 Stunden ins Sauerland.
So, richtig.
Mache ich aus Düsseldorf, bin ich da 1 Stunde unterwegs.
Ja.
Das hat wirklich auch, also Standortentscheidungen sind nicht so trivial, wie das viele häufig denken. Und dann geht es einfach in die Großstadt, sondern ne, es ist ein ganz vielschichtiges Thema und wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, dass wir uns auf Düsseldorf konzentrieren und festlegen.
Ja.
Und da sage ich als Kölner, was mir im Herzen wehtut, weil ich jeden Tag pendel.
Alles klar, verstehe. Ja, das ewige Thema, ne? Das
ja.
ist so wie Hamburg und Bremen.
Ja, richtig.
Jetzt hast du ja auch gerade erzählt, dass du in der Vergangenheit ja auch schon Großprojekte gemacht hast und an vielen Stationen schon unterwegs gewesen bist. Dann hast du ja auch alle Arten von Verantwortung schon mal so mitgemacht. Würde mir jetzt aber mal mutmaßen, dass dann auf einmal Geschäftsführer sein und ein eigenes Team von Mitarbeitern aufstellen und die Verantwortung dafür zu haben, 24 Stunden am Tag gefühlt, nochmal was anderes ist. Wie war das am Anfang für dich? Also du hast ja gesagt, die Gründeraffinität hast du immer gehabt. Hast du dich da schnell in diese Rolle reingefunden und dich damit wohlgefühlt? Oder war es schon am Anfang so, dass du gesagt hast, okay, also jetzt habe ich nochmal ein ganz anderes Level von, ich muss abliefern, als ich das vorher auch in meinen Großprojekten hatte? Oder sowohl als auch?
Also einen anderen Druck habe ich nicht verspürt, weil der Druck auch in den Großprojekten, der ist, also wenn man jetzt rein auf die Zahlen schielt zum Beispiel, ist der gleiche gewesen. Auch die Verantwortung für ein Team hatte so die Größe, die Weltmacher jetzt haben. Also wir sind jetzt gerade 12 bei den Weltmachern und das war damals auch so meine Kernprojektgröße. Da hat sich für mich vom Druck her nichts geändert und ich habe mir selber aber auch immer einen sehr positiven, also ich habe diesen, ich nenne es positiven Druck oder auch Ehrgeiz, so ich setze mir da schon ganz klar meine Ziele und weiß deswegen auch, was ich vorhabe und was ich schaffen möchte. Trotzdem hat sich meine Aufgaben haben sich dann doch ganz anders dargestellt als das, was ich mir mal erträumt habe. Auch das eigentlich völlig offensichtlich und trotzdem so ein Stück weit illusorisch, wie ich da jetzt rückblickend vielleicht in den vor der Gründung drangegangen bin. Es gibt immer so ein Stück weit es gibt den Glauben und total gründungsaffinen Menschen,
ja,
dass sie sagen, ja, es gibt halt so unterschiedliche Typen, es gibt den Gründer, es gibt den Manager und wenn ich halt so der innovative, die innovative Gründungspersönlichkeit bin, dann trete ich das los und dann wird das, dann müssen das irgendwann andere übernehmen und managen und dann trete ich das nächste Ding los. Mhm. Und gerade mit dem schnell wachsenden Team bei uns war sehr schnell klar, da muss ich selber eine ganze Menge managen. So. Und ja, da, das ist die erste Sache, wo ich gemerkt habe, völlig klar, da kann ich mich nicht aus der Verantwortung stehlen. Mhm. Und auf der Ebene muss ich abliefern und ich bin dafür verantwortlich, wenn es nicht funktioniert.
Ja.
Und kann dann nicht sagen, ja, da hätte man ja jetzt einen Manager gebraucht, ich bin ja nur der Gründer hier. Mhm. So nach dem Motto. Und genau dieser Shift, den machen zu können vom Gründer hin zum Manager dann auch, das ist ein Shift, den, wenn man sich mal so andere Gründungstypen anguckt, den schaffen welche. Also Mark Zuckerberg hat das geschafft,
ja,
und führt das Unternehmen weiter fort. Und in ganz vielen anderen Bereichen wird es auch nicht geschafft. Und das, mhm, sind diejenigen, die dann als Gründer irgendwann doch aus der operativen Geschäftsführung rausgehen,
ja,
und im Unternehmen andere Rollen übernehmen.
Mhm. Und umgekehrt gibt es halt auch genügend Manager, die zu wenig freigeistig und innovativ denken und dann Potenziale nicht erkennen. Also die traurigste Geschichte, die ich dazu immer wieder hervorhole, ist die Tatsache, dass Yahoo mal Google für 1 Million US-Dollar hätte kaufen können.
Ja, gut, ich weiß nicht, ob es gut für Google gewesen wäre. dann gäbe es die jetzt nicht mehr, dann würde es jetzt Spoogle heißen, genau, und das wäre eine ganz andere Company.
Ja.
Aber ja, du hast vollkommen recht. Und da gibt es zig Beispiele in die Richtung. Für mich ist jetzt sehr spannend zu erkennen, dass ich das beides kann und beides möchte. Mhm. Also das Möchten ist sogar noch wichtiger als das Können, weil das
Können lernt sagen. Man.
Ja.
Das muss man zu auch gewissen
genau. Teilen. Und
ja.
Das ist für mich mit auch eins der entscheidendsten Erkenntnisse jetzt aus den letzten 2,5 Jahren Weltenmacher. Mhm. Welch großen Spaß ich daran finde, diese beidigen Aufgabenbereiche, würde ich mal, oder beidigen Sichtweisen auf ein Unternehmen, die zu vereinen und mich vor allen Dingen auf der Seite dann des Managers auch enorm weiterzuentwickeln. Weil du merkst, am Anfang saßen wir da zu dritt oder viert,
ja,
das ist was ganz anderes, da muss ich nicht viel aktiv managen. Da kann man, klar, ein paar kleine Strukturen aufsetzen und dann wird der Rest schon laufen. Mhm. Jetzt 2 Jahre später, ersten Wachstumsschmerzen, man hat sich verdreifacht. Mhm. Das klingt trivial, weil eine Fußballmannschaftgröße, so, ja, die kriegt man doch auch auf dem Spielfeld irgendwie, mhm, gelenkt. Mhm. Das klingt trivial, aber es ist es einfach wirklich nicht. Und auch da dann zu schauen, was ist nötig, damit wir genau auf diese geänderten Umweltbedingungen jetzt reagieren und wieder eine möglichst gut geschmierte, geölte Unternehmung da auf die Beine stellen, die läuft, eine Maschine, die läuft und läuft und läuft. So, das musst du in dem Moment tun, wo es das erste Mal anfängt, dass du denkst, oh, da krummelt irgendwas im Motor. Hm, da muss ich mal hin.
Ja.
Dann gehst du da rein, passt an und gehst dann noch wieder raus, wenn die Maschine wieder wie geschmiert läuft. Mhm. Und ich bin mir sehr sicher, dass diesen Prozess, den wir jetzt von 3 auf 12 hatten, dass der genauso passieren wird, wenn wir dann auf 30, 40 anwachsen. Und ich habe jetzt gerade noch nicht den Plan, dass wir auf Hunderte anwachsen, aber es gibt einfach so einige Stufen, auf die muss man proaktiv und rechtzeitig reagieren, weil ansonsten sorgen die dafür, dass du dein Ding nicht ins Ziel schaukelst.
Ja. Und dann machen sich die Dinge von alleine bemerkbar.
Da machen sich die Dinge von alleine bemerkbar und da sind so viele Firmen dran gescheitert, dass, mhm, ich mir vorgenommen habe, daran will ich nicht scheitern. Mhm.
Gutes Gelingen dann schon mal dafür.
Dankeschön.
Ja. Okay, wenn die Leute jetzt vom Thema Wettenmacher und allem dem, was ihr so macht, angefixt seid, wo können die Leute mehr über euch erfahren?
Wir haben eine Homepage und wie sich das für ein Startup gehört, ist die absolut nicht up to date, obwohl ich das Gefühl, die erst gestern gemacht habe. Aber wie man so nett Buzzwording-mäßig sagt, wir pivotieren uns halt, mhm, weiter. Mhm. Bedeutet also, unser sehr starker medizinischer Fokus auf der Homepage ist noch nicht zu sehen. Dafür kann man auf der Homepage www.weltmacher.de aber ganz gut nachverfolgen, welche anderen Potenziale sich auch im Bereich des Lernens bilden können und vor allen Dingen, was unsere Philosophie dahinter ist, wie wir also die VR-Technologie einsetzen, um spielerisch Dinge zu vermitteln. Das geht über die Homepage. Man kann uns gerne auf LinkedIn folgen. Wir haben mittlerweile auch Twitter-Account, den müssen wir aktiver betreiben. Mhm. Ich tweete nicht privat und deswegen fällt es einem natürlich manchmal auch schwer, das dann für die Firma zu tun. Ja. Aber immerhin findet man da, wenn jemand über uns schreibt und hin und wieder auch, wenn wir über uns selber schreiben. Also gut. LinkedIn eigentlich die erste Anlaufstelle, Twitter die zweite und ab da wird es dann dünner. Aber cool. Wir arbeiten dran.
Reicht ja.
Ja.
Cool, Jonathan. Dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Gerne. Danke für die Einladung nochmal.
Ja. Hat mich
sehr gefreut, Simon.
Immer gerne. Und dann weiterhin gutes Gelingen für alles, was ihr euch bei den Weltenmachern so vorgenommen habt.
Herzlichen Dank.